In Europa erheben sich führende Persönlichkeiten, die versuchen, ein europäisches Imperium zu schmieden, das durch seinen katholischen Geist geeint ist. Dieser Geist, der Europa über Jahrhunderte hinweg vereinte, lässt nun eine endgültige Auferstehung des Heiligen Römischen Reiches wieder aufleben. Dieses Reich steht für die Unterdrückung von Islam und Judentum. Es widersetzt sich auch dem Kapitalismus und der freien Marktwirtschaft. Man kann die europäische Politik nicht verstehen, ohne ihre katholische Grundlage zu verstehen. In der heutigen Sendung sprechen wir über eine geistige Kraft, die Europa verbindet.
Die Welt ist instabil, unberechenbar und gefährlich. Deutschland und Europa erleben große Krisen und Transformationen. Wie sieht die Zukunft Deutschlands aus? Was ist die Zukunft des Menschen? Die biblische Prophezeiung gibt Antworten. Dies ist der Wochenrückblick der Posaune. Hier lernen Sie, wie Sie Ihre Welt verstehen können. Hier ist Ihr Moderator, José Michels.
Der ehemalige Europaparlamentarier Bernd Posselt beklagte im deutschen Bayern-Kurier vom 24. Februar 2019, Zitat, viele Politiker in Europa wollen Religion und Politik strikt trennen. Sie vergessen dabei, dass wesentliche Errungenschaften des Kontinents auf dem christlichen Glauben beruhen, Ende des Zitates. Das Fundament der Union sei mit Blick auf den christlichen Glauben gelegt worden. Posselt erklärt, dass das Gebäude des Europäischen Parlaments in Straßburg in Anlehnung an das Straßburger Münster als Symbol des westlichen Christentums gestaltet wurde. Aus dem Parlamentsgebäude kann man einen Blick auf das Straßburger Münster werfen. Die Säulen der Haupthalle haben einen kreuzförmigen Grundriss, der das christliche Fundament Europas in Kultur und Glauben symbolisiert. Eine ähnliche Symbolik wird auch in den Gebäuden des EU-Hauptquartiers in Brüssel gefunden. Ein Gebäude ist sogar nach einem der frühchristlichen Kaiser Europas benannt, Karl der Große. Die Gründer Europas waren überzeugte Katholiken. Jacques Delors, Hauptarchitekt des Maastricht-Vertrages und ehemaliger Präsident der Europäischen Kommission, hatte mit seiner euro-föderalistischen Agenda ein leidenschaftliches Engagement für die Förderung des römischen Katholizismus. Boris Johnson schrieb im Sunday Telegraph vom 28. Februar 1993, Zitat, nur wenige konnten sich vorstellen, dass ein Zusammenhang zwischen der Begeisterung des Kommissionspräsidenten für Religion und seinem Euro-Föderalismus geben könnte. Religion, oder zumindest eine Art eigentümliche neue, von Brüssel inspirierte Euro-Spiritualität, ist die Antwort auf die spirituelle Krise der Gemeinschaft. Ende des Zitates. Der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer, ein Zeitgenosse Robert Schumanns und Verfechter einer europäischen Einheit, war ein persönlicher Helfer des Papstes. Herr Adenauer erklärte 1953, dass, Zitat, Deutschland eine göttliche Mission zur Rettung Westeuropas hat, Ende des Zitates. Von Anfang an war die Europäische Gemeinschaft ein Mittel, um Europa unter einer gemeinsamen Religion zu vereinen, dem römischen Katholizismus. Dem Leim, der das Heilige Römische Reich in seinen verschiedenen Auferstehungen traditionell zusammenhält. In dem Artikel »Warum soll nur der Papst eine Mission haben?« fragte die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 12. September 2020, »Ist ein politischer Organismus ohne Ziel und Zweck denkbar? Kann es einen politischen Körper geben, der eine eigene Struktur nicht für irgendwie vorbildlich hält, selbst wenn er die Grenzen seiner Macht realistisch einschätzt? Die Personen, die nach dem Selbstmord Europas und seiner Abdankung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Prozess aus Europa, eine Gemeinschaft zu machen, auf den Weg gebracht haben, hätten mit Sicherheit geantwortet, nein, das gibt es nicht. Ende des Zitates. Europa hat sicherlich ein Ziel und eine Mission, aber verstehen wir dieses Ziel heute? Der verstorbene Otto von Habsburg sagte, Zitat, die europäische Gemeinschaft lebt überwiegend vom Erbe des Heiligen Römischen Reichs, wobei der Großteil der davon lebenden Menschen jedoch nicht weiß, wovon sie leben. Ende Zitates. Trotz der Bemühungen der Architekten Europas, das Christentum den EU-Anführern vor Augen zu halten, haben viele Politiker den Blick für die christlichen Wurzeln Europas verloren. Aber eine neue Generation katholischer Führer wächst jetzt in Europa heran. Manfred Weber, derzeit Vorsitzender der Europäischen Volkspartei, sagte, Zitat, es gibt sicherlich Leute, die es kritisch sehen. Aber damit muss man selbstbewusst umgehen. Es gibt unterschiedliche Beziehungen zwischen Kirche und Staat in Europa. Das will ich auch ganz bestimmt nicht verändern. Die Vielfalt muss respektiert werden. Man darf mir aber meinen Umgang damit auch nicht vorhalten. Ich sehe meinen Glauben als Teil meiner Persönlichkeit. Ende Zitates. In einem Interview mit Die Welt sagte Weber, Zitat, als eine Religion, die historisch-kulturell Identität stiftet, gehört der Islam ebenso wenig zu Europa, wie er zu Deutschland gehört. Ende Zitates. Statt den Islam Europa gestalten zu lassen, braucht Deutschland und Europa nach Webers Ansicht eine Leitkultur, die auf christlichen Werten beruht. Weber ist Mitglied der Christlich-Sozialen Union in Bayern. Der CSU-Ehrenvorsitzende und ehemalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber sagte, Zitat, es gibt eine in Jahrhunderten gewachsene Leitkultur in Deutschland. Also bei aller Toleranz, Kathedralen müssen größer sein als Moscheen. Ende Zitates. Der derzeitige CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident ist Markus Söder. Söder ist zwar Protestant, unterhält aber enge Beziehungen zur katholischen Kirche. Er sagte, Zitat, ich bin ein evangelischer Lutheraner und wir gelten in der deutschen evangelischen Kirche ohnehin als halbe Katholiken. Ende Zitates. Als er gefragt wurde, warum er die Katholiken beneide, sagte der Söder, Zitat, ich bin gern evangelisch und ich schätze meinen Landesbischof. Aber einen heiligen Vater haben wir halt nicht. Besonders schön ist dieses Zentrum der Christenheit in Rom. Und die Weltkirche. Ende Zitates. Die vier Kandidaten, die sich einst für den CDU-Parteivorsitz beworben haben, Norbert Röttgen, Armin Laschet, Friedrich Merz und Jens Spahn, sind alle römisch-katholisch. Als überzeugter Anhänger des ersten europäischen christlichen Kaisers bewahrt Laschet beispielsweise eine große Skulptur von Karl dem Großen in seinem Büro auf. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron wurde in Frankreich zuvor als katholischer Zombie beschrieben. Doch am 9. April 2018 hielt Macron am Collège de Bernardines eine einstündige Rede vor französischen katholischen Bischöfen und mehr als 400 katholischen Anführern. In seiner Eröffnungsrede sagte er, wir teilen zweifellos das gleiche vage Gefühl, dass die Verbindung zwischen Kirche und Staat beschädigt ist. Und wir beide glauben, dass es wichtig ist, sie zu reparieren. Ende Zitates. Im Alter von 12 Jahren ließ sich Macron katholisch taufen und besuchte später ein Jesuitencollege. Heute leiten seine religiösen Überzeugungen seine Politik. Matteo Salvini ist ein aufstrebender Staatsmann in Italien. Mit Kreuz und Rosenkranz in der Hand überzeugt er die italienischen Katholiken für seine Anti-Immigrationspolitik und ist auf dem Weg, die nächsten italienischen Wahlen zu gewinnen. Viele sehen die katholische Geschichte Europas als ein altes Relikt. Doch das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Selbst das jüngste Staatsoberhaupt Europas versucht, das katholische Erbe Europas wieder aufleben zu lassen. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz. Die Wahl von Kurz im Jahr 2017 beendete Österreichs politischer Trend in Richtung Säkularisierung. Zum ersten Mal seit langem wird Österreich wieder von einem praktizierenden Katholiken geführt. Die christlichen Nachrichtenmedien waren von seiner Wahl begeistert. Eine katholische Webseite erklärte stolz, Zitat, mit Kurz wird ein gläubiger Katholik Kanzler, Ende Zitates. Kurz macht keinen Hehl aus seinem Glauben. Er nahm 2016 am Marsch für Jesus teil. und vermied damit die viel populärere Homosexuellenparade, die am selben Tag in Wien stattfand. Am Wahltag sagte er der österreichischen Zeitung Krone, Zitat, ich besuchte die Sonntagsmesse in meinem Taufkloster in Gatterhölz, wo ich an diesem Tag betete, Ende des Zitates. Der Glaube von Kurz leitet auch seine Politik. Während der Flüchtlingskrise suchte er den Rat eines Priesters, bevor er beschloss, den Zustrom von Flüchtlingen über den Balkan nach Österreich zu verhindern. Er arbeitet auch mit der katholischen Kirche im Nahen Osten, bei der Restaurierung christlicher Kirchen und bei der Renovierung des österreichischen katholischen Hospiz der Heiligen Familie in Jerusalem zusammen. Während des österreichischen Vorsitzes im Europäischen Rat im Jahr 2018 richte Österreich im Foyer des Gebäudes des Europäischen Rates in Brüssel ein Minimuseum mit einer großen Darstellung der Krone Karl des Großen am Eingang ein. Im Jahr 2019 nahm Sebastian Kurz gemeinsam mit dem populären australischen Evangeliumsprediger Ben Fitzgerald und österreichischen Erzbischof Christoph Schönborn an der ökumenischen Veranstaltung Europa erwachen lassen, eine geistige Erneuerung Europas in Christus im Wiener Rathaus teil. Gemeinsam mit Erzbischof Schönborn setzt sich Kurz auch für die Vereinigung von Ost- und Westeuropa ein. Kurz erklärte 2018 während der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft, er wolle ein Europa, das schützt, vor allem vor einem großen Flüchtlingsstrom und Brücken baut zwischen Ost- und Westeuropa. Im November desselben Jahres rief Kurz zu einem Treffen mit den Regierungschefs des Balkans auf. Gleichzeitig bemühte sich auch die katholische Kirche um eine stärkere Anbindung an die orthodoxen Kirchen in der Region. Am 10. November 2018 traf Schönborn sich mit dem serbisch-orthodoxen Patriarchen Irinej zusammen, um die Beziehungen zwischen der serbisch-orthodoxen Kirche und der katholischen Kirche zu erörtern. Dieses Wechselspiel zwischen Politik und Religion in Europa betrifft fast alle Schichten der europäischen Gemeinschaft und Außenpolitik. Großbritannien und Kontinentaleuropa stehen zum Teil aufgrund unterschiedlicher religiöser Ansichten historisch gesehen im großen Gegensatz zueinander. Heute sehen wir Großbritannien als die erste Nation, die die Europäische Union verlässt. Auch andere Nationen werden nicht hineingelassen, wenn sie nicht das gleiche christliche Erbe teilen wie das übrige Europa. Trotz der Tatsache, dass die Türkei seit Jahren die EU-Mitgliedschaft anstrebte, ist bisher noch keine einzige islamische Nation der Europäischen Union beigetreten. Es gibt auch eine große Kluft zwischen den USA und Europa, die zum Teil auf religiöse Unterschiede zurückzuführen ist. Während Lutheraner und Katholiken die religiöse Landschaft in Europa dominieren, zeigen die Vereinigten Staaten andere religiöse Phänomene, wo große Teile der Bevölkerung verschiedenen evangelikalen christlichen Gruppen angehören. Bei den jüngsten Präsidentschaftswahlen in den USA haben die meisten Evangelikalen und viele Katholiken Präsident Trump unterstützt. Die katholische Kirche in Europa hat seine Präsidentschaft jedoch verurteilt. Man kann die europäische Politik nicht verstehen, ohne ihre katholische Grundlage zu verstehen. David N. Samuel stellt in seinem Buch Europäische Union und der römische katholische Einfluss in Großbritannien fest, Zitat, kein politisches Ereignis oder Umstand kann ohne die Kenntnis der Rolle des Vatikans darin bewertet werden. Und es gibt keine bedeutende weltpolitische Situation, in der der Vatikan nicht implizit oder explizit eine wichtige Rolle spielt. Wenn dies auf die Weltpolitik zutrifft, wie viel mehr muss es dann auf die Politik Europas zutreffen, die sich sozusagen im eigenen Hinterhof des Vatikans befindet. Ende des Zitates. Die katholische Kirche hat sich historisch immer für eine enge Zusammenarbeit mit Deutschland entschieden, stellt Herr Samuel fest, Zitat, Schritt für Schritt hat die römische Kurie, päpstliche Regierung, in neuerer Zeit mit unendlicher Geduld den verlorenen Einfluss allmählich ohne Pause wiedergewonnen und gleichzeitig die geistliche Vormachtstellung, die der Vatikan und den römischen Katholiken in Deutschland und im übrigen Europa genoss, in den Dienst Deutschlands gestellt. So sollte das große Deutschland, wie das Habsburgreich, als weltlicher Arm dienen, um den Einfluss des orthodoxen Russlands auf dem Balkan zu vernichten und die Autorität des Heiligen Stuhls im säkularen Frankreich wiederherzustellen. Dieses Spiel wurde 1918 verloren, ab 1939 wieder aufgenommen, wobei der Vatikan genau dasselbe Ziel verfolgte, das er heute noch durch die Europäische Union verfolgt. Ende des Zitates. In ihrem alarmierenden Buch Verraten Maastricht enthüllten Rodney Atkinson und Norris McWhirter die Nähe der Ziele, die zwischen Adolf Hitlers Naziregime und dem der Europäischen Union besteht. Zitat: Aber der wichtigste rote Faden, der sich sowohl durch die Nazi- als auch durch die moderne Version des europäischen Staates zieht, ist die Verachtung des englischen Systems. Das heißt, der Glaube, eine demokratische Regierung, die auf dem Individuum, dem Nationalstaat und dem freien internationalen Handeln basiert. Die Niederlage von Hitler und Mussolini war weitaus bedeutsamer für ihre sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen als für ihren militärischen Triumph. Die Ideen des Kollektivismus, des Statismus, des Handelsprotektionismus und des Kooperatismus sind physisch nicht so offensichtlich wie die Blitz- und Marscharmeen, weshalb sie sich unter dem Deckmantel der Europäischen Union so erfolgreich in Europa wieder etabliert haben. Ende des Zitates. Das mächtigste der Symbole, die die Europäische Union überlagern, ist ihre Flagge. Wie Giacomo Galeazzi in einem Insider-Artikel 1987 aus dem Vatikan erklärte, Zitat, das Symbol Europas wurde von einem Katholiken erdacht. Und morgen wird zum ersten Mal die Statue unserer lieben Frau von Fatima am Gebäude des EU-Parlaments vorbeigetragen werden. Die 12 Sterne auf der EU-Flagge sind eine Huldigung an sie. Und doch wird dies ihr erster Besuch im politischen Hauptquartier der EU sein. Morgen um 10 Uhr wird die Statue der Jungfrau Maria in die Kathedrale der Stadt gebracht, die die europäische Technokratie symbolisiert. Ende des Zitates. Was ist eine europäische Technokratie? Auf das Wesentliche reduziert ist sie die Auferlegung des heiligen römischen imperialistischen Willens nicht gewählter Technokraten an eine ahnungslose Öffentlichkeit auf dem europäischen Kontinent. Wie wir sehen werden, bezieht sich dieses Symbol auf eine Frau, die noch Jahrtausende vor Maria gelebt hat. Galeazzi fuhr fort, Zitat, nur wenige Menschen wissen, dass das Symbol des vereinten Europas einen exquisiten marianischen Ursprung hat. Wie die offizielle Flagge der Europäischen Union mit ihren 12 Sternen und den blau-weißen Farben der Jungfrau Maria beweist. Ende des Zitates. Sein Artikel hob auch die Bitten hervor, die die Mutter Gottes von Fatima mit sich brachte, um Europa und die Welt zu retten und Frieden und Wohlstand zu sichern. Das Symbol einer Frau kann zurückgeführt werden auf die Mutterfrau des babylonischen Herrschers Nimrod. Ihr Name war Semiramis, die ursprüngliche symbolische große religiöse Hure Babylons. Sie wird heute auf sein heutiges Gegenstück übertragen und symbolisiert die endgültige Auferstehung des alten babylonischen Reiches in den Kleidern der Europäischen Union. Die Bibel verwendet auch das Symbol einer Frau im Zusammenhang mit dem im Herzen Europas wieder auferstehenden europäischen Reiches. In biblischen Prophezeiungen steht eine Frau für eine Kirche. In diesem Fall beschreibt Offenbarung 17 eine Frau, die auf dem Tier reitet, und eine Hure, eine falsche Kirche, die ein Imperium beherrscht. Diese Symbolik besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause im weiteren Detail.
Nach einer kurzen Pause sind wir gleich wieder zurück. Sie hören das Programm Der Wochenrückblick von der Posaune. Die biblische Prophezeiung offenbart Geschehnisse unserer Zeit und weltbewegende Ereignisse, die bald ihr Leben ändern werden. Eine Weltmacht wird in der Bibel symbolisch mit einem weltbeherrschenden Tier dargestellt. Das Buch der Offenbarung spricht von einem solchen Tier. Wer oder was ist das Tier der Apokalypse oder des Buches der Offenbarung, Kapitel 13 und 17? Was offenbart die biblische Prophezeiung über die Weltgeschehnisse, die uns zum Ende dieses Zeitalters nach Harmageddon führen? Die wichtigste Frage der Stunde lautet: Was oder wer ist das Tier? Was ist das Bild des Tieres und das Mahlzeichen des Tieres, von denen in der Apokalypse bzw. im Buch der Offenbarung die Rede ist? Wer immer das seltsame Tier, was immer das rätselhafte Bild, was immer das geheimnisvolle Zeichen ist, Sie und ich müssen feststellen, worum es sich handelt. Die Antworten auf diese Fragen finden Sie in unserer kostenlosen Broschüre »Wer oder was ist das prophezeite Tier?« von Herbert W. Armstrong. Besuchen Sie unsere Webseite dieposaune.de und beantragen Sie Ihr kostenloses Exemplar. Diese zweiteilige Broschüre schreibt über die Regierungen und Kriege, die diese Welt zum Ende bringen werden, aber auch Gottes Plan, den Menschen Frieden zu bringen. Sie können auch an info@dieposaune.de schreiben, um Ihre kostenlose Literatur zu beantragen. Willkommen zurück. Fahren wir fort mit unserem Programm Der Wochenrückblick. Hier ist wieder Ihr Moderator, José Michels.
In Offenbarung 17, 1-2 lesen wir, Zitat, »Und es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die in vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben. Und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden vom Wein ihrer Hurerei. Der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flury, erklärte, Zitat, diese große falsche Kirche wirkt von einer Stadt der Welt, die über die Könige der Erde herrscht. Sie wird eine aus 10 europäischen Nationen bestehende Macht leiten, die von Deutschland angeführt wird. Dieses System ist so übel, das sich gegen Gott selbst stellt, beziehungsweise verschwört und plant. Siehe Offenbarung 13 und 17. Das System wird von Satan, den sie anbeten, gelenkt. Das können Sie in Offenbarung 13, Vers 1-4 lesen. Ende des Zitates. Das ist keine neue Sache hier. Es ist ein sehr altes Phänomen, das bis kurz nach der Errichtung der Nach-Sintflut-Zivilisation zurückreicht. Es hat mit dem Geist zu tun, dem Geist Babylons, der das Bestreben durchdrang, die Regierung in dieser alten Stadt und einer dominierenden geistlichen Macht zu zentralisieren. Das können Sie in 1. Mose 11, 1-6 lesen. Doch wie die biblische Aufzeichnung zeigt, handelt sich dabei um einen geistlichen Einfluss, der in völligem Widerspruch zu Gottes Willen steht. Das können Sie in Vers 7-9 lesen. Dieses System wird von einem widerstandsfähigen Geist beherrscht, einem Geist, der die Meinung von Menschen beeinflusst, ein Geist, der den babylonischen Ansatz eines zentralisierten, kollektiven, katholischen, universalistischen Imperialismus fortsetzt. Nun versucht dieses System, die Welt wieder zu regieren. Die Erziehung der heutigen europäischen Anführer wurde von demselben Geist geleitet, der vor über 4000 Jahren danach strebte, den alten babylonischen Anführer Nimrod eine zentrale Macht über die Nationen zu erheben. 1. Mose 10, 8 bis 10. Damit schließt sich der Kreis der Geschichte. Die weltweiten Systeme von Religion, Bildung, Regierung, Handel und Gewerbe begannen unter einer zentralen Autorität mit Sitz im alten Babylon. Die Bibel erklärt in Offenbarung 18, dass der gleiche babylonische Geist noch heute regiert. In Offenbarung 17, Vers 5 lesen wir: Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Gleichnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Kein Wesen war in diesem Bemühen erfolgreicher als dasjenige, das im Laufe der Jahrhunderte immer wieder auferstanden und gefallen ist, um dann wieder auferstehen zu können, das Heilige Römische Reich. Derselbe Geist treibt die heutige EU-Imperialisten auf dasselbe alte imperiale Ziel zu. Die gemeinsamen Anstrengungen von Kirche und Staat, Osteuropa in einen europäischen Superstaat zu integrieren, ist nicht nur historischer Natur, sondern wurde auch in der Bibel prophezeit. Die Prophezeiungen in Daniel 7 und Daniel 2 und Offenbarung 13 und Offenbarung 17 warnen davor, dass sich diese Geschichte wiederholen wird. Herr Armstrong macht mit großer prophetischer Voraussicht folgende Aussage, Zitat: Die Nationen von Europa waren immer nach Wiedervereinigung bestrebt. Sie wünschen sich eine gemeinsame Währung, eine einzige gemeinsame Militärmacht und eine einzige vereinte Regierung. Sie haben mit dem gemeinsamen Markt einen Anfang gemacht, der später die EU wurde. Sie arbeiten jetzt daran, eine gemeinsame Währung zu schaffen. Trotzdem waren sie bisher völlig unfähig, sich politisch zu vereinen. Nur auf eine einzige Weise kann dieses wiederauferstandene Heilige Römische Reich verwirklicht werden. Durch die Vermittlung des Vatikans können Kirche und Staat mit dem Vatikan, hoch zu Ross herrschend, erneut vereint werden. Offenbarung 17, 1-5. Ende des Zitates. Hier sehen wir die Prophezeiung von Offenbarung 17 in kalter, harter, aber aktueller Sprache ausgedrückt. Das wurde vor über 40 Jahren geschrieben, aber es geschieht heute, vor unseren Augen. Die Religion und der Staat, die Europa führen, werden plötzlich als die Hauptbestandteile einer endgültigen Auferstehung des Heiligen Römischen Reiches enthüllt, mit dem Vatikan an der Spitze. Im August 1978 schrieb Herr Armstrong in der Zeitschrift für christliche Lebensführung Good News, die gute Nachricht, Zitat: Die Europäer wollen ihre eigenen vereinten Streitkräfte. Sie haben große Anstrengungen unternommen, ihren eigenen gemeinsamen Markt zu schaffen. Aber sie wissen auch, dass es nur eine Möglichkeit einer wirklichen Vereinigung gibt, und die besteht nur durch den Vatikan. Ende des Zitates. Daniel 2 zeigt, dass dieses Imperium ein östliches und ein westliches Bein hat. Österreich ist historisch gesehen ein Vermittler zwischen den beiden Lagern gewesen. Wie wir es gesehen haben, verfolgt Österreich unter Sebastian Kurz heute dasselbe Ziel. Herr Armstrong sagte voraus, dass Österreich und der Vatikan wieder eine entscheidende Rolle bei der Vereinigung Ost- und Westeuropas spielen würden. Die Clown war, schrieb im Februar 1972, Zitat: Eine der größten vom Vatikan gewünschten Rollen ist die eines Vermittlers zwischen Ost und West. Der Vatikan, da können Sie sicher sein, wird weiterhin seinen Teil dazu beitragen, die osteuropäischen Länder zu umwerben. Seine Ostpolitik bestand lange Zeit darin, sie wieder in den Schoß zurückzubringen. Und das ist sicherlich der Weg, den er weiterhin beschreiten wird. Ende des Zitates. In Offenbarung 13 wird die berühmte Prophezeiung eines Tieres aufgezeichnet. Ein gründliches Studium aller verwandten Schriften und ein Vergleich mit den Ereignissen der Geschichte zeigen, dass dieses Tier das Römische Reich ist. Im letzten Teil des Kapitels wird das Zeichen des Tieres beschrieben. Dieses Zeichen ist das Zeichen des Römischen Reiches. Um mehr darüber zu erfahren, können Sie eine Armstrongs kostenlose Broschüre »Wieder was ist das prophezeite Tier« auf unserer Webseite dieposaune.de beantragen. Den Link dorthin finden Sie auch in der Infobox. Beachten Sie jedoch, dass Herbert Armstrong in seiner Broschüre »Wieder was ist das prophezeite Tier« über den Einfluss, den Hauptgeist, der hinter diesem Tier steht, geschrieben hat. Zitat: In Offenbarung 17 wird ein späteres Stadium dieses Tieres geschildert. Hier sitzt ein Weib, eine große Kirche auf dem Tier, lenkt und beherrscht es. Doch das Mal ist das Mal des Römischen Reiches, nicht der römisch-katholischen Kirche. Sie brennt den Menschen das Malzeichen des Tieres auf, das heißt das Zeichen des Römischen Reiches, nicht das Mal der Kirche. Ende Zitates. Es ist also der Geist der Frau, die auf dem Tier reitet oder es führt, ein heiliger römischer imperialer Geist, der die Menschen dazu bringt, das Malzeichen des Tieres zu tragen. Europa befindet sich in einer Krise und die Welt befindet sich in äußerstem Aufruhr. Und die Zeichen, die Jesus Christus beschrieben hat, um die Weltereignisse hervorzuheben, die zu seiner Wiederkunft führen, stehen kurz vor ihrer Erfüllung. Das können Sie in Matthäus 24 lesen. Das alles hat mit der Erweckung eines mächtigen Geistes zu tun, der traditionell den Vatikan als Sprungbrett für Aktionen benutzt hat. Offenbarung 17, Vers 13. Die Macht der Symbolik, den Massen implizite Botschaften zu vermitteln, geht denen nicht verloren, die Europa zu seiner endgültigen 10-Mächte-Konfiguration formen. Doch obwohl die ganze Welt so oft unter dem perversen Erbe des babylonischen Geistes gelitten hat, liegt die gewaltigste Hoffnung in der Prophezeiung seiner zukünftigen Zerstörung. Wie der Chefredakteur der Posaune erklärt hat, Gott ist im Begriff, das gesamte babylonische System für immer zu zerstören. Es wird nie wieder auferstehen. Dieses Ereignis wird in dem sicheren Wort der Prophezeiung in Offenbarung 18 bekräftigt. Und was kommt danach, wenn das babylonische System zerstört wurde? Dieser alte Geist Babylons wird durch den Heiligen Geist Gottes ersetzt werden, der der Menschheit ihr unglaubliches menschliches Potenzial offenbaren wird. Die Aussichten auf Wahrheit, Frieden, Überfluss und die Fülle der Segnungen, die der Geist eröffnet, werden alle Erinnerungen an den alten babylonischen Geist des Heiligen Römischen Reiches für immer auslöschen. Aber noch muss die Welt in wenigen Jahren viel erleben, bevor Gott eingreifen wird. Mein Name ist Jose Michels und Sie hören den Wochenrückblick der Posaune. Die in diesem Programm angebotene Kostenliteratur finden Sie auf unserer Webseite dieposaune.de. Beobachten Sie weiterhin die Welt, in der wir leben. Bis zum nächsten Mal.
Sie hörten gerade das Programm Der Wochenrückblick von der Posaune. Besuchen Sie uns bitte auch auf unserer Webseite dieposaune.de.